undone.
Die Geschichte. Wie ein US-amerikanischer Wissenschaftler auf die Idee kam, ein Mammut wieder auferstehen zu lassen, die hat viel zu tun mit einem Zufall. ...2008. George Church ist damals ein weltweit bekannter und anerkannter Genetiker. In den 80ern entwickelt er eine der ersten Methoden, um Gene zu lesen. Er hat geholfen, das menschliche Genom zu entschlüsseln, was bis heute als einer der größten wissenschaftlichen Durchbrüche unserer Zeit gilt. Church baut in Harvard ein Lab auf, gründet zahlreiche Unternehmen. Was er alles in den letzten Jahren entwickelt hat, wäre eine eigene Podcast-Staffel wert. 2008 ruft also ein Journalist der New York Times bei ihm an.
And he had an article that he was trying to write about a very small but important milestone.
Er will über einen kleinen Meilenstein der Wissenschaftsgeschichte schreiben.
Which was sequencing using some of the technology that I had helped develop for new sequencing methods.
Mit Churchs Methode hatten andere WissenschaftlerInnen einen Teil des Mammutgenoms entschlüsselt, aus einem Haar, das sie irgendwo am Polarkreis gefunden hatten.
So this was an achievement, but he didn't think this was quite a good enough achievement to merit New York Times.
Doch der Journalist denkt sich, ein paar entschlüsselte Mammutgene sind noch keinen Times-Artikel wert. Er versucht es also etwas zuzuspitzen.
And so he was trying to punch it up a little bit, and he just asked, well, you know, what if you could use that information to bring them back, kind of like Jurassic Park.
So erinnert sich George Church heute jedenfalls. Der Journalist fragt ihn, wenn du all die Informationen hast, dann kannst du das Mammut auch zurückbringen, oder?
And I thought about it for a brief time, and I try not to dodge.
Church denkt kurz darüber nach. Er will die Frage ja auch beantworten, nach bestem Wissen und Gewissen. In seinem Kopf geht er die notwendigen Schritte durch, kalkuliert, wie lange es dauern würde, wenn wirklich alles glatt geht. Wenn er seine Forschung ordentlich finanziert bekommt.
And how much it might cost, again, after you've worked out all the technology, what it would cost.
Wie viel es kosten würde, wenn er all die Technologie schon beisammen hätte. Und dann sagt er, klar, wenn jemand mir 10 Millionen Dollar gibt, bring ich euch das Mammut zurück. So jedenfalls wird es am 19. November 2008 in der New York Times stehen. Regenerating a mammoth for 10 million dollars. Das ist Enden. Die Rückkehr. Folge 2. Game of Clones.
So, genau.
Die Frage, wie das Mammut zurück auf die Erde findet, ob der Mensch es zurückbringen kann, beginnt bei seinen längst ausgestorbenen Brüdern und Schwestern.
Sieht erstmal aus wie ein ganz normales Maisfeld.
In diesem Fall irgendwo in Österreich.
Genau, genau. Ist es letztlich ja auch, aber eben nicht nur.
Hinter uns grüne Hügel und Weinberge. Vor uns, ein paar Kilometer entfernt, die Donau.
Dieses Tal ist offenbar genutzt worden von Mammutherden, die sich hier durchbewegt haben.
Vor mehreren tausend Jahren sind Mammuts über die Berge gestapft, durch die Täler gestriffen, bis die Menschen sie gejagt und am Ende wohl auch ausgerottet haben. Heute laufen wir durch das Tal mit Mark Händel. Er ist Archäologe, spezialisiert auf alte Knochen. Hier in Krems liegen zahlreiche seiner Ausgrabungsstätten. Er sucht nach Überbleibseln von Walha-Nashörnern, Rentieren und Mammuts. Händel zeigt auf abgebrochene Hänge und Erdschichten. Er muss gar nicht so tief graben. 1,5 Meter in einem Maisfeld. Und dann liegt dort eine verlorene Welt.
Und da haben wir dann die ersten Funde auch ungefähr 40, 50 Zentimeter Tiefe gefunden.
Genau hier hat er einige Monate zuvor einen Mammut gefunden. Oder das, was noch davon übrig war.
Also ich werde jetzt anders an Maisfeldern vorbeigehen, aber...
Der Mais hat nichts damit zu tun.
Genau. Eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt lagert Händel die Funde vom Maisfeld. Es sieht hier aus wie ein ziemlich verstaubtes Büro. An den Wänden stapeln sich meterhoch Bananenkisten.
Das ist nach wie vor die beste Einheit. Das sind stabile Kisten.
Darin ein Mammut in seinen Einzelteilen. Stoßzähne, Becken, Kiefer.
Teilweise zusammen mit Zähnen, die Langknochen und sonstige Stücke. Rippen, na, haben wir hier auch extra.
Über 10 verschiedene Mammutarten haben sich in den letzten 6 Millionen Jahren entwickelt und sind dann wieder ausgestorben. Der letzte Vertreter, das Wollhaar-Mammut. Das, an das die meisten von uns denken, wenn sie das Wort Mammut hören.
Wie heißt du nochmal?
Manfred.
Ach, Manfred klingt blöd. Wie wär's mit Manny das mürrische Mammut oder Manny das Melancholie?
Wie das Mammut von Ice Age. Eine haarige, riesige Kreatur, so 3,5 Meter hoch. Also so eine typische Altbaudeckenhöhe mit langen, gebogenen Stoßzähnen. Jetzt liegt eine der Riesenkreaturen vor uns auf dem Tisch. In Einzelteilen. Ohne Haare allerdings und ohne Fleisch. Und ohne Blut.
Das ist ja riesengroß.
Ja, und das ist jetzt schon eine ganz andere Geschichte natürlich.
Vor mir, eingewickelt in der Plastiktüte, der Unterkiefer von einem ausgewachsenen Mammut. Ungefähr so lang wie mein ganzer Unterarm. 30 Zentimeter oder so. Der Unterkiefer ist in der Mitte gebrochen.
Ich hol den hier mal raus. Also was gut erkennbar ist, ist hier.
Händel greift in die Plastiktüte, wickelt den Knochen vorsichtig aus.
Da ist vorne der Zahn, der hat jetzt schon, naja, so wahrscheinlich 18 Zentimeter.
Ich blicke auf 2 sehr lange Zähne. Oben Lamellen, die Kauflächen und seitlich gesehen die Wurzel vom Mammutzahn.
Und der Grund, warum wir die Zähne und Mandibeln bevorzugt abtrennen, ist, dass wir damit sehr viel anfangen können.
Händel als Archäologe interessiert vor allem die Vergangenheit. Wie viele Mammuts haben zusammen gelebt? Haben sie in Herden gejagt? Wo waren sie verbreitet? Aber er verschickt auch Teile seiner Funde an ein Labor. Denn für ein neues Mammut braucht es genau diese alten Knochen.
Es gibt wenige Nachrichtenmomente der 90er, an die ich mich so richtig gut erinnern kann. An diesen schon.
Das ist Dolly. Ihre Erzeuger feiern sie als wissenschaftlichen Durchbruch.
Dolly, das Schaf.
Kritiker hingegen fürchten schreckliche Folgen für die Menschheit.
Wird am 5. Juli 1996 geboren.
Wissenschaftler schließen nun nicht aus, dass die Methode auch bei Menschen versucht werden könnte.
Fotos von damals zeigen ein kleines Schaf in einem Stall. Noch ziemlich wackelig auf den Beinen. Weiße Locken und ein weißes Schafsgesicht. Schon einige Monate nach Dollys Geburt stehen sehr viele Fernsehkameras und Fotografinnen um sie herum. Die Weltöffentlichkeit versammelt in einem Stall. Denn Dolly ist eine Weltsensation, ein Durchbruch der Wissenschaft. Den schottischen ForscherInnen gelingt es damals, nach fast 300 Versuchen, aus einer einzelnen Körperzelle eines Schafes ein genetisches Abbild zu schaffen. Dollys Vorfahre, also die genetische Vorlage für den Klon, der kommt damals von einem schottischen 6-jährigen Schaf. Die ForscherInnen entnehmen dem lebenden Tier eine Euterzelle. Und in dieser einen lebenden Zelle vom Euter des Schafs, da ist alles drin. Die gesamte DNA, der Bauplan für ein ganzes Schaf. Dieser Bauplan, der steckt im Zellkern. Die ForscherInnen nehmen also den Zellkern und behandeln die DNA darin so, dass sie quasi vergisst, in was für einer Zelle sie war. Denn man will ja nicht, dass nur ein Euter wächst, sondern ein ganzes Schaf. Und diese umprogrammierte DNA packen sie dann in eine Eizelle von einem anderen Schaf und pflanzen sie in eine Schafsleihmutter, also ein drittes Schaf, ein. 148 Tage später steht Dolly in einem Stall. Als erstes Säugetier auf der Welt, das aus einer Körperzelle geklont wurde. Nicht entstanden durch Vater- und Mutterschaf, sondern durch die Kopie eines einzelnen weiblichen Schafs. Alles, was es dafür brauchte, eine einzige intakte Schafszelle. Und sehr viel Wissenschaft und Technik, eine Leihmutter und so weiter. Aber das mal beiseite. Also, wenn es eine intakte Mammutzelle gäbe, mit intakter DNA, dann könnte man einen Mammut einfach klonen.
Seit der Mensch weiß, dass es mal Mammuts gegeben hat, seit den ersten Ausgrabungen in Europa vor einigen 100 Jahren, verfeinert er sein Bild vom Mammut. Und seit ein paar Jahren nutzt er dafür eben auch DNA. Möglichst vollständige Erbinformationen in den Überbleibseln zu finden, gleicht einer Schatzsuche. Und es gibt auf der Welt nicht wenige, die genau diesen Schatz jagen. Zum Beispiel 2007. Da findet ein sibirischer Hirte gemeinsam mit seinen drei Söhnen ein totes Mammutkalb. Wahrscheinlich ist es damals in ein Schlammloch gefallen, erstickt und dann sofort konserviert worden. Durch Kälte, Lehm und Sauerstoffmangel. Das Mammutkalb war nur einen Monat alt. Sie nennen es Liuba, nach der Frau des Hirten. Liuba ist in einem Zustand, den niemand für möglich gehalten hätte. In den Aufnahmen von damals sieht es fast lebendig aus. Ein kleines Mammutbaby. Sogar die Wimpern kann man sehen. Der Fund elektrisiert die Wissenschaft. Wenn irgendwo intakte Zellen, vielleicht sogar funktionsfähige DNA zu finden sind, dann hier. Liuba wird mit einem Spezialtransport in die nächste Stadt gebracht. Dann nach St. Petersburg, später sogar nach Japan und nach Großbritannien. Man scannt sie im CT. Man seziert Gewebeproben unter Laborbedingungen. Doch die WissenschaftlerInnen finden heraus, so perfekt die Hülle auch ist, innen ist nichts mehr lebendig.
Bei alter DNA sind die Stränge sozusagen fragmentiert. Also das heißt, wir haben einzelne Bruchstücke und es fehlen immer die Enden.
Keine Zelle hat überlebt. Keine Struktur ist intakt genug für Klonversuche. Die DNA fragmentiert.
Es ist vollständig. Wir wissen, welche Informationen das Genom trägt. Aber es ist sozusagen zusammengebastelt.
Für ein neues Mammut aber müsste die DNA perfekt erhalten sein. Schließlich soll da mal ein ganzes Tier draus wachsen.
Also ich kann kein Mammut daraus klonen?
Nein, wir können kein Mammut klonen.
Boston, Ostküste der USA. Wenn es einen Ort gibt, der für die große, ganz große Wissenschaft steht, das ist er. Wir sind mit George Church verabredet, der Mann, der versprochen hat, das Mammut zurückzubringen, auch wenn es offenbar nicht ganz so einfach ist. Wir treffen ihn im Department of Genetics der Harvard Medical School, die Genetikabteilung der Medizinfakultät.
Kein Echo, das ist super. Die Aufnahme läuft auch schon.
Wir sind im Harvard Network. Unser Kollege Christian ist vor Ort und nimmt auf im Büro von George Church. Dort überall Mammuts. An der Wand ein Gemälde, darauf Church in Öl mit großen Mammutzähnen. Im Fenster steht eine kleine Mammutfamilie aus Plüsch.
Hello. So, they can see the two colleagues. And I'm not even here.
Oh, you sure look realistic. I think you look more realistic than your colleagues.
George Church ist heute gut 70 Jahre alt. Volles weißes Haar, weißer Bart. Eine US-amerikanische Journalistin hat mal gesagt, er sieht aus wie der Weihnachtsmann. Stimmt exakt. Als George Church 2008 dem Journalisten der New York Times das folgenreiche Interview gibt, da ahnt er selbst noch nicht, was er lostreten wird. Die Schlagzeile, dass er einen Mammut einfach so zurückbringen wird, verändert sein Leben. Denn als die Nachricht in der Welt ist, denkt er, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Er erzählt seinen Kolleginnen davon in seinem Lab in Harvard. Und die sind euphorisch.
They were working nights and weekends and they'd come work at night in my lab for free. And I just said, wow, this is amazing.
Die Mammut-Idee fasziniert die Forschenden. Sie arbeiten in ihrer Freizeit daran, kommen nachts und am Wochenende ins Labor. Doch nicht nur Churchs Kolleginnen sind begeistert. In Kalifornien hört ein prominenter Visionär von den Ambitionen in Harvard. Es ist Stuart Brand, der schon die Hippie-Bewegung und das Internet irgendwie vorgedacht hat. Stuart Brand und George Church treffen sich. Erst in Harvard, in den Laboren und dann fährt Church zu Brand nach Kalifornien.
I went out to Stuart's home kind of treehouse on the Petaluma River north of San Francisco and hung out with Stuart and they had.
Stuart Brand wohnt, klar, in so einer Art Baumhaus. Brand ist immer noch ein bedeutender Teil der Umweltbewegung, sorgt sich seit Jahren um das Artensterben, um das ökologische Gleichgewicht. Für beide Männer wird es ein Wendepunkt im Leben. Church findet einen prominenten Unterstützer und Stuart Brand eine neue Vision. Tierarten nicht nur retten, sondern zurückbringen.
And we talked about various de-extinction projects and how to prioritize them. And then we had a meeting at National Geographic headquarters in DC.
Sie sprechen über verschiedene De-Extinction-Projekte und schmieden einen Plan. Sie organisieren eine Konferenz mit internationalen Expertinnen. Und nicht irgendwo, sondern an einem historischen Ort. Im Hauptquartier von National Geographic. Hier haben sich vor 100 Jahren zum Beispiel die Entdecker von Nord- und Südpol zum allerersten Mal getroffen. Große Fußstapfen also. Es wird ein voller Erfolg. Das Thema ist gesetzt, eine Liste mit Tieren erarbeitet, das Mammut als prominente Spezies sorgt für die Aufmerksamkeit.
I think it, part of it is sort of techno-optimism, is if we can go to the moon, then we can cure diseases of poverty.
Es ist, sagt Church, wie beim Wettrennen zum Mond. Endlich mal wieder eine Idee, die Menschen lieben können. Wir könnten Sachen umkehren, das große Aussterben ungeschehen machen. Dinge, die gestern starben, heute wiederbeleben.
Now this was suddenly, oh, well, we can win. You know, we can win. So that completely changes the conversation.
Und damit, am Ende, irgendwie eben doch, überleben. Gewinnen. Nur in der Mammutfrage, da bewegt sich fast nichts.
And so from about 2008, that moment, to about 2022, we didn't get much done.
Das hält Medien weltweit aber nicht davon ab, immer wieder über das Mammut und Church zu berichten.
Journalists love to cover it, even though I would tell them from 2008 to 2022 we haven't done much, haven't published anything, and they kept reporting on it every few months.
Er wird zu Interviews und in Sendungen eingeladen, um über sein Wiederauferstehungsprojekt zu erzählen. Zum Beispiel 2016 zu Stephen Colbert.
Can you bring back the woolly mammoth? Because I would love to see one. I'd love a woolly steak. So how did I get a? Can we get one?
Yeah.
Viel Neues hat Church selten zu berichten.
We can read the woolly mammoth genome, which is pretty amazing, and we can now write it. And we've done this. We've made 15 edits.
Aber so richtig interessiert Colbert auch nicht, was er da macht oder wie er es macht.
Please grow one and bring it back on the show.
Oh, okay.
Yeah, that would be fun. That's serious ratings.
Er will vor allem ein Mammut in seiner Sendung. Ist gut für die Quote. Und so stolpert 2020 ein Mann über all diese Medienberichte, der die Sache entscheidend nach vorne bringen wird.
This was Ben Lamb, and he had just finished his fifth company, serial entrepreneur.
Ben Lamb hat gerade mal wieder eine Firma verkauft. Er hat schon in Raketen- und Gaming-Unternehmen investiert. Und jetzt hat er Zeit und Geld und sucht eine neue Investitionsmöglichkeit. Und weil die Zeitung eben so gern über Church schreiben, findet er einen Artikel über ihn und das Mammut. Lamb kontaktiert Church und plötzlich ist Geld da.
2022, when it really took off.
Church gründet mit Lamb gemeinsam ein Unternehmen, das die De-Extinction endlich wahr werden lassen soll. Mehr als ein Jahrzehnt nach der Ankündigung von Church. Sie nennen es Colossal Bioscience. Church neuer Partner verspricht frisches Geld für die große Idee. Er will
I'm gonna go out and try to get you 2 million.
2 Millionen einwerben.
And next thing I knew, he had 15 million.
Es werden erst 15.
And then,
und heute,
fast forward to today, he's raised 500 million. And yeah, and then it took off.
500 Millionen Dollar. Und eine Reihe sehr prominenter MitinvestorInnen. Paris Hilton und die CIA. Und tatsächlich, 2025 verkündet Colossal Bioscience kurz nacheinander gleich 2 Durchbrüche. Das erste ist eine Maus. Genauer eine Wollhaarmaus. Die Bilder davon sind wirklich überragend süß. Es ist eine Maus mit Mammuthaaren. Die Forscherinnen testen so, ob sie das richtige Gen für Mammuthaar gefunden haben und pflanzen es in eine Maus-DNA. Der kleine Nager mit den langen mammutähnlichen Haaren soll den Beweis antreten, Mammuthaar-Gen gefunden. Übrigens, das Wollhaar-Mammut kam anscheinend in verschiedenen Haarfarben, so wie wir Menschen. Blonde Mammuts, Brünette, Rothaarige. Das Ganze ist natürlich erstmal nur eine Maus mit Mammuthaaren. Aber es ist ein erster Schritt. Und nur wenige Wochen später kommt das.
Dieses Tiergeräusch, behaupten Church und seine MitstreiterInnen, dieses Tiergeräusch haben unsere Ohren noch nie vernommen. Jedenfalls war es für 10.000 Jahre nicht zu hören auf dem Planeten Erde. Es gehört dem ersten Welpen des Direwolf, zu Deutsch Schattenwolf. Eine Wolfsart, die über 10.000 Jahre ausgestorben war. Am 1. Oktober 2024 kommt ein Welpe zur Welt. Der Name des Wolfs Remus. Kurz darauf sein Bruder Romulus. Im Januar 2025 folgt Khaleesi, die kleine Schwester. Es ist das erste Säugetier, von dem Church behauptet, es zurück ausgestorben zu haben, wiederbelebt. Über Monate erfährt die Weltöffentlichkeit nichts davon. Doch gut ein halbes Jahr nach der ersten Geburt veröffentlicht das Team ein Video.
There's so many people that have had their hand in this, that it's just fulfilling for us to see, okay, we did it. We produced something that is magnificent and science fiction at its finest.
Es zeigt kleine Welpen, teilweise im Labor, und schon bald tollen sie im Schnee in ihrem eigenen Gehege. Der Schattenwolf ist der erste ganz große Coup von Colossal Bioscience. Und die Weltöffentlichkeit schaut hin.
It's an animal that hasn't existed for some 13,000 years.
I mean, it sounds like something out of a science fiction movie, right? But we promise it's not.
Stunning scientific breakthrough, the return of the direwolf.
Der Schattenwolf, oder Direwolf, ist eine ziemlich schlaue Wahl. Denn das Tier ist eine popkulturelle Instanz. Bekannt ist es unter anderem aus Game of Thrones. Da passt er auch ganz gut rein. Er ist noch furchteinflößender als ein Wolf, wie wir ihn heute kennen. Der Schattenwolf, er war größer, schwerer, massiger. Bis zu 1,5 Meter lang, fast 100 Kilo schwer, seine Schultern breiter, die Kiefer stärker, die Zähne länger und dicker. Alles an diesem Tier war gebaut für die Jagd auf Großwild. Mit dem Direwolf tritt Church scheinbar den Beweis an, dass er es kann. Eine seit der Eiszeit ausgestorbene Tierart zurückbringen. Nicht nur ein paar Zellen, sondern eben ein ganzes Tier. Die Geschichte der Wiederkehr des Direwolf beginnt mit einem sehr alten Zahn und einem sehr alten Ohrknochen, viele tausend Jahre alt. Mit einer sogenannten Genschere, zum Beispiel CRISPR, will Church Eigenschaften rausschneiden, reinbasteln, etwas Neues schaffen. Er nimmt Teile aus dem DNA-Strang, die den Schattenwolf zum Schattenwolf machen. Was macht ihn besonders groß? Welches Gen macht ihn so weiß? Und so weiter.
This is really a needle in a haystack of 3 billion straws.
Es ist die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und wenn er die gefunden hat, baut er sie in die DNA eines engen Verwandten ein. In diesem Falle von einem Grauwolf. 20 Veränderungen in 14 Genen reichen, um ein Tier zu erschaffen, das größer ist, mit kräftigeren Schultern, breiterem Schädel, längeren Zähnen und einem unverwechselbaren Heulen. Dann nimmt er eine Leihmutter, die genetisch nicht so weit entfernt ist. Im Falle des Direwolfs ist es eine Hündin. Klar, denn Schattenwolfmütter gibt's ja nicht. Klassisches Henne-Ei-Problem. Die Geburt der Schattenwölfe soll zeigen, Church kann es wirklich. Eine Spezies zurückbringen. Wenn es auch erstmal nur ein Schattenwolf ist.
Well, my top priority is still the mammoth.
Seine oberste Priorität ist aber immer noch das Mammut. Und der Weg dahin ist ziemlich ähnlich. Er analysiert die DNA-Sequenz vom Mammut und dessen nächsten Verwandten, den asiatischen Elefanten. Sie vergleichen das, was sie vom Mammutgenom wissen und was sie vom Elefantengenom wissen. Sie legen beide nebeneinander und finden so Schritt für Schritt heraus, was ein Mammut eigentlich zum Mammut macht.
Mostly we're interested in cold resistance.
Ein Mammut kann in der Kälte leben. Großer Unterschied zum Elefanten. Deswegen ist die kleine Maus mit den Mammuthaaren so wichtig. Sie zeigt, dass die ForscherInnen eine zentrale Eigenschaft des Mammuts bereits gefunden haben und auch in andere Säugetiere umpflanzen können. Um den Prozess abzukürzen, konzentrieren sich Church und seine Kolleginnen also nur auf einige wenige Genveränderungen.
And then later, as the technology improved, we planned on changing more and more percentage of the genes that were involved that made that distinguishes a mammoth from an elephant.
Und je weiter die Technik fortschreitet, desto mehr Änderungen können sie einbauen. Von den 3 Millionen Stellen in der DNA, die Elefant und Mammut unterscheiden, müsste man so nur, sagt Church,
60 or so genes, similar to the 60 or so genes we changed in the
peak. So 60 umbauen. Er bearbeitet eine Elefanten-DNA, ergänzt sie um ein paar Mammut-Gene, die das neue Tier größer, haariger, kälteresistent machen. Und baut diese DNA in eine Eizelle von einem Elefanten ein. Genau genommen ist das Mammut, das so entsteht, also gar kein Mammut, sondern ein Elefant im Mammutkleid.
Okay. Also hier, das sind Breitmann-Nashörner, so sehen die aus. Das ist ein Männle.
Wer ausgestorbene Tiere wiederbeleben will, oder fast ausgestorbene, der ist eigentlich immer von vergangenen Welten umgeben. Tote Tiere, Knochen, Schädel in irgendwelchen Laugen, konserviert, für die Ewigkeit haltbar gemacht. Thomas Hildebrand hat uns in seine Sammlung mitgenommen. In Glaskästen lagern hier Schlangen, Leoparden, Tiger und Nashörner.
Das ist das Gehirn von dem Nashorn. Also der gesamte Schädelbereich ist fast nur Waffe.
Wir blicken auf einen riesigen Schädel. Und darin nur sehr wenig Platz für ein überraschend mickriges Hirn.
Die funktionieren mit Kraft, Elefanten funktionieren mit Intelligenz.
Hildebrand hat sein Leben dieser Aufgabe gewidmet. Dafür zu sorgen, dass das nördliche Breitmaulnashorn nicht nur in Vitrinen zu bestaunen ist, sondern in freier Wildbahn. Anders als das Mammut ist Hildebrands Nashorn noch fast da. Die Welt, aus der es kommt, die existiert noch. Doch die beiden letzten verbleibenden weiblichen Tiere können sich allein nicht fortpflanzen. Hildebrand will ihnen dabei helfen und damit ein ganzes Ökosystem retten.
Projekte, die den Planeten reparieren und für nächste Generationen wieder fit machen, weil nördliche Breitmaulnashorn, muss man ja wissen, ist ja nicht ausgestorben wie der Mammut oder wie der tasmanische Tiger, sondern es lebt noch, es ist nur ausgestorben im natürlichen Habitat und es spielt eine ganz wichtige Rolle in dem Ökosystem.
Nashörner verteilen Pflanzensamen, bauen durch ihr Stapfen Straßen für andere Tiere, ihr Kot beherbergt Insekten. Wenn sie plötzlich fehlen, gerät ein ganzes System ins Wanken.
Das heißt also, es ist nicht nur irgendwie ein Selbstzweck, den wir als Wissenschaftler verfolgen, sondern wir reparieren was und was dann wieder besser wird.
Die Welt, aus der das Mammut kommt, die ist hingegen längst untergegangen. Die Eiszeit ist vorbei, außer eben im Kino. Aber wo soll das Mammut eigentlich hin, sollte es irgendwann tatsächlich erschaffen werden? Und was soll es da tun? Es wäre das erste seiner Art nach tausenden Jahren auf dem Planeten. Halb Elefant, halb Mammut, im Labor erzeugt. Der Planet wäre dem Mammut irgendwie fremd geworden.
Was will man mit so einem Mammut machen? Also das ist interessant von der wissenschaftlichen Aufgabenstellung. Ist so ein bisschen wie Menschen auf den Mars schicken. Was haben wir davon? Aber man kann es eben.
Colossal spielt mit unserer kollektiven Faszination. Das Mammut aus Ice Age, der Schattenwolf aus Game of Thrones. Sie wissen sehr genau, was Menschen bewegt.
Und deswegen ist auch die Firma Colossal so erfolgreich an der Börse und wird so gut finanziell unterstützt. Da ist mehr Geld als in allen Forschungsinstituten, die sich mit dem Artenschutz in der Welt beschäftigen. Aber die Projekte, die sie haben, sind eigentlich keine Artenschutzprojekte.
In den vergangenen Jahren, da zeigt sich bei George Church ein Muster. Er bleibt ein anerkannter Genforscher, publiziert, hält Vorträge, sitzt in Harvard auf einem Lehrstuhl. Aber in der Öffentlichkeit tritt er zunehmend als Visionär auf, als Mann, der Träume verkauft. Church weiß, wie man Geschichten erzählt. Er ist Dauergast in Magazinen, in Talkshows. Immer wieder schafft er es, die Medien mit großen Ankündigungen zu füttern. Einmal verspricht er, das Altern umkehren zu können. In Interviews erklärt er, er habe diese Methode schon an Tieren erfolgreich getestet. Schlagzeilen weltweit. Ein anderes Mal beteiligt er sich an Unternehmen, die Organe aus Schweinen herstellen wollen. Dann an einer Dating-App, die nur genetisch passende Paare vermittelt. In einem Interview mit dem Spiegel spricht er davon, den Neandertaler zurückbringen zu wollen. Sei doch alles kein Problem mehr. Auf die ethisch nicht ganz unwichtige Frage, wer dieses Wesen denn austragen solle, sagt er schlicht, ein abenteuerlustiger weiblicher Mensch. Seine Methode wiederholt sich. Er nimmt eine reale wissenschaftliche Möglichkeit, er macht sie groß, verpackt sie als Vision. Er sorgt für Berichterstattung, geht lächelnd über die ein oder andere ethische Grenze hinweg. Und dann gründet er, gestützt auf diese Aufmerksamkeit, ein Unternehmen. So entstehen in diesen Jahren Dutzende Firmen, an denen Church beteiligt ist, die Millionen einwerben und bei denen man nicht immer ganz sicher sein kann, was daran Wissenschaft ist und was einfach sehr gute PR.
George Church bekommt in diesen Jahren für alle möglichen Startups Geld von sehr reichen InvestorInnen. Der ultrarechte Investor Peter Thiel ist darunter. Und der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Sie investieren in verschiedene Firmen von Church. Übrigens, zuständig für die PR von Colossal war bis vor kurzem Emily Castell. Colossal verkündet bei ihrer Einstellung, sie solle die Marke stärken, könne mit ihrer Erfahrung im Unterhaltungsbereich beim Kundenmarketing helfen. Zuvor war die PR-Fachfrau Castell in Hollywood für die Vermarktung von Filmen und deren Markenbildung zuständig. Unter anderem entwickelte sie Marketingkonzepte für Godzilla oder Jurassic World, der Nachfolgefilm von Jurassic Park.
In Berlin sitzt Thomas Hildebrand und kann von der Aufmerksamkeit, die das Mammut erfährt, nur träumen. Und von dem Geld.
Aber die Technologie, die in Colossal entwickelt wird, das ist ein extrem interessantes Phänomen. Weil wir ja als Hardcore-Artenschützer versuchen, Ressourcen seit Jahrzehnten für Projekte zur Rettung von Tierarten an Land zu ziehen. Und ja, man muss sagen, unser Erfolg ist tröpfchenweise. Manchmal kriegen wir ein bisschen größere Tröpfchen oder kleinere Tröpfchen. Aber Colossal hat einen Wasserhahn aufgedreht und von Geldern, die nie in den Artenschutz fließen würden. Also die sind jetzt auf 1 Milliarde Firmenwert geschätzt.
Das ist ja, ich habe da gesehen, in einem Ordner, wo drauf steht Mammoth Colossal.
Richtig, ja. Da bin ich Advisor.
Trotz aller Kritik, Hildebrand arbeitet mit Colossal zusammen. Er ist ihr Berater. Er hat Respekt vor der wissenschaftlichen Leistung. Nennt Colossal eine Technologiemaschine. Auch wenn er nicht an das Mammut glaubt, er glaubt an die Wissenschaft. Vor allem aber könnte Hildebrand ein Problem für George Church lösen.
Ich beweise die Technik, wie man Eizellen entnehmen kann. Das kann keiner in der Welt, außer wir. Und ich habe auch darauf das Weltpatent. Müssen wir mal sehen. Also wir arbeiten zusammen in Indonesien mit der Artenschutzorganisation. Ob wir den Mammut zusammen herstellen, ja, müssen wir sehen.
Es gibt kaum WissenschaftlerInnen auf der Welt, die das machen, was Thomas Hildebrand mit seinem Team macht. Kinderwunschbehandlung für sehr große Säugetiere. Vielleicht kann er das in Zukunft für das Mammut machen. Denn Church muss sein Mammutembryo irgendwann ja auch in ein Tier einpflanzen. Genauer, zumindest wenn er seinen Zeitplan einhalten will, im nächsten Jahr. Schließlich tragen Elefanten und damit wahrscheinlich auch Mammuts 2 Jahre lang aus. Church überlegt also, wohin damit, wohin mit dem potenziellen Mammutembryo. Die nächsten Verwandten, asiatische Elefanten, sind vom Aussterben bedroht und deshalb keine Option.
So we're again looking at pigs.
Church denkt über Schweine nach.
Other large animals, mammals, cows and pigs.
Oder andere große Säugetiere.
In the hope that we can get them to persist long enough outside of the pig or potentially inside.
Der Mammutembryo würde in einem weiblichen Schwein heranwachsen, zumindest für die erste Zeit. Bis der Mammutembryo außerhalb eines Organismus überleben kann, wie so ein Frühchen. Hildebrands Forschung würde George Church womöglich zum Durchbruch verhelfen. Gelingt es ihm, einen im Labor erzeugten Embryo in ein Tier einzusetzen und so ein Nashorn zu erzeugen, es könnte den Weg weisen, wie es auch beim Mammut funktionieren könnte.
Das nördliche Breitmaul-Nashorn hat das große Privileg, deswegen haben wir damit angefangen, das ist der einfachere Teil der Rettung, hat das große Privileg, dass sie einen nahen Verwandten hat, nämlich das südliche Breitmaul-Nashorn. Das heißt also, wir können unsere Embryonen, wo es keine weiblichen Tiere mehr gibt, in die nahe verwandte Art überführen, nämlich das südliche Breitmaul-Nashorn, sozusagen als Leihmutter, als Inkubator nutzen.
Hildebrand sucht eine Leihmutter, weil Fatu, die letzte ihrer Art, zwar noch Eizellen produzieren, aber wegen einer Uterusfehlbildung keine Nashörner mehr austragen kann. Deshalb nehmen sie einfach die nächsten Verwandten, die südlichen Breitmaulnashörner. Hildebrand sagt, Nashorn in Nashorn ist schon okay. Gibt wesentlich ungewöhnlichere Paarungen. Church will ein Schwein. Hildebrand für sein nächstes Projekt ein Pferd.
Wir überlegen jetzt, wie wir dieses System vielleicht etablieren können, Pferde für Sumatra-Nashörner zu nutzen. Das heißt, sie haben außenrum eine Pferdeplazenta, die innen drin ein Nashorn anerbt.
Das klingt einigermaßen irre.
Tja, irre ist aber nicht, also es wurde schon bewiesen, es gab schon mal ein Schaf, was eine Ziege geboren hat. Und das 1984.
Ein Schaf, das eine Ziege gebar. Das klingt absurd, war aber ein Meilenstein. Auch Dolly kam nicht aus dem Nichts. Ihr Ursprung lag in Laboren, in Versuchstieren, in Fehlversuchen. In Kühen mit Mauszellen, in Ziegen, die Schafe austrugen. Die Idee, Leben außerhalb eines Körpers zu erschaffen oder es in einen fremden Körper zu verpflanzen, hat WissenschaftlerInnen über Jahrzehnte beschäftigt. Vom Reagenzglas zum Embryo, vom Zellkern zum Tier, bis zu dem Moment, als ein kleines Schaf auf wackeligen Beinen im Stall steht und die Weltöffentlichkeit staunt. Heute, 30 Jahre später, steht ein Forscher in Berlin mit einem Embryo in der Hand, den er in nicht allzu ferner Zukunft von einer Leihmutter austragen lassen will.
Also so klein war der Embryo, als er aus Italien kam. Dann kam er hierher.
Hildebrand hält das Röhrchen in der Hand, wie ein sehr dünnes Trinkröhrchen von der Capri-Sonne. Oder so, also sehr klein halt.
Und der ist dann in diesem kleinen Röhrchen, in der Mitte von einer Fließgeldmenge. Hier steht diese Information nochmal so. Das wird so zusammengesteckt.
Das ist ja ungefähr so also klein wie ein sehr dünner Strohhalm.
Ja, ja. Aber der Embryo ist noch viel kleiner, ist nur 0,1 Millimeter, also 100 Mikrometer.
Kein Schaf diesmal, kein Klon, sondern ein Nashorn. Vielleicht das erste im Labor geschaffene seiner Art.
Es gibt im Team Church Brand noch eine andere Figur, die, wie Thomas Hildebrand, irgendwie mitspielt. Und eine sehr wichtige Rolle ausfüllt.
Stuart, do you want to try it? See that, Stuart?
Nikita Simov lebt an einem Ort auf der Welt, den er selbst eher so mittelmäßig findet.
Very poor logistics, everything super expensive, no entertainment, no good food, no restaurants.
In Sibirien betreibt er mit seinem Vater seit Jahren ein Forschungsprojekt, das mal jemand als das Most Gonzo Science Project ever bezeichnet hat. Also ein ziemlich exzentrisches Wissenschaftsprojekt. Sie behaupten, sie können die Mammuts wieder heimisch machen in ihrem sibirischen Park und damit, ganz nebenbei, die Klimakrise lösen. Alles, was sie dafür brauchen, ist ein Mammut. Ob mit Elefanten gehen oder nicht.
It's a creature, it's living. Maybe it's got different genes, but who cares? I don't.
Die Rückkehr ist eine Produktion von Andan und dem Futurium. Host und Autorinnen dieser Staffel Marlin Klavs und ich, Patrick Stegemann. Story-Editorin war Miku-Sophie Kümmel. Producerin Marlin Klavs. Produktionsassistenz Mathieu Braun, Fact-Checking Sina Metz und Sarah Bayerschmidt. Unser Reporter in den USA Christian Fahrenbach. Technische Produktion von Elisabeth Klingenberg und Yannick Werner mit Originalmusik von Benjamin Drees. Coverart Ram Studio. Executive Producer Patrick Stegemann und Keschrau Biros. Executive Producer für das Futurium Hanna Winker und Monique Lukas. Distribution Futurium Julia Ebeling. Redaktionelle Unterstützung Raffaele Hobbach und Johannes Sudau. Dank an alle Menschen und Tiere, die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben.